Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo bei der Plattform. Mein Name ist Carmen Santiago und gegenüber von mir sitzt Marcel Calvas. Hallo.
Ja, hallo.
Ist jetzt gar nicht so leicht, das kurz zu erklären, wer, wie, was, warum dich hierher führt. Also man kann mal so zusammengefasst sagen, du machst ein Studium. Was? Wie nennt sich das, dieses Schimpfwort?
Arbeitsmarktmanagement.
Ganz genau. Arbeitsmarktmanagement. Und innerhalb dieses Studiums machst du quasi deine praktische Zeit bei der Agentur für Arbeit in Ulm.
Genau, also setze ich zusammen aus Praxis und Theorie, immer so im Wechsel, alle 4 Monate. Das heißt, ich bin 4 Monate in der Agentur für Arbeit in Ulm, das ist die Praxiszeit, und dann wieder 4 Monate in Mannheim, da ist die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, das ist dann die Theorie. Und das immer im Wechsel so.
Im Studium läuft alles gut, soweit. Im praktischen Teil stößt du immer wieder an Grenzen.
Naja, Theorie und Praxis stoße ich an Grenzen, würde ich sagen. Ja. Also es gibt natürlich Unterschiede. In der Theorie wird dann nochmal mehr drüber diskutiert, über die Rolle von Sanktionen. In der Praxis eher weniger.
Ja. Also wir sprechen jetzt von Sanktionen innerhalb des Systems der Agentur für Arbeit.
Also das ist jetzt ja speziell Jobcenter spezifisch. Mhm. Bei den Agenturen für Arbeit sind es ja dann die Sperrzeiten, was dann so vergleichbar ist eigentlich. Ja.
Okay. Und in diesem Sinne war es eben so, dass du bei der Agentur für Arbeit dafür Aufsehen gesorgt hast, indem du dich öffentlich, sehr öffentlich gegenüber der Agentur für Arbeit ausgelassen hast, beziehungsweise angeprangert hast, was da so vor sich geht. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Also seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr habe ich jetzt einen Blog im Internet, auf dem ich einfach die Missstände, die da vor Ort sind, anprangere und ganz klar dazu Stellung beziehe, weil ich einfach finde, dass es nichts mehr mit dem sozialen Gedanken zu tun hat, von dem man immer glaubt, dass es eigentlich sein sollte in den Behörden sozusagen. Ja, und mit dieser Motivation habe ich auch das Studium angefangen, weil ich eigentlich was Soziales machen wollte. Ich hatte so den Gedanken, da kann ich Menschen helfen und da irgendwie sozial was machen. Und mit der Zeit habe ich einfach festgestellt, das hat damit nicht mehr viel zu tun. Ja, eigentlich gar nicht mehr wirklich. Also es ist eher entgegengesetzt oftmals. Für die Betroffenen ist es keine Hilfe mehr, sondern oftmals genau das entgegengesetzt. Ja, die kriegen da nicht wirklich die Unterstützung, die sie brauchen, sondern werden schikaniert.
Und du hast zum einen eben diesen Blog, dann hast du Flugzettel verteilt, mehrmals.
Ja. Das war in der Hochschule, unter anderem. Das war speziell ein Aufruf an die Studierenden, dass wir endlich mal über die Sachen mehr diskutieren. Also es gibt schon auch Diskussionen darüber, aber noch nicht so in dem Maß, wie ich es mir wünschen würde. Und damit wollte ich einfach nochmal mehr öffentliche Diskussionen einfach anstoßen, dass wir auch unter Studierenden sagen, ja hey, das passt doch nicht alles so zusammen, wie die Gesetze das da vorsehen, ja, oder auch wie die internen Vorgaben im Endeffekt aussehen und mit dem ganzen Zahlensystem, was dahinter steckt, ja, da muss doch irgendwas nicht passen, ja, und das wollte ich damit anstoßen.
Also das muss man sich so vorstellen, du hast dein Studium angefangen, hast da ganze Theorie etc., dann kommst du in den praktischen Teil und siehst, hey, das läuft jetzt aber nicht so, wie mein sozialer Gedanke ist. Ja. Leute werden schlecht, in Anführungsstrichen, oder eben nicht behandelt und so weiter. Kommst dann zurück an die Uni und deine Kommilitonen waren auch in praktischen Aufgabenfeldern und haben eben alles deiner Erfahrung nach abgedankt. Oder wie sagst du, da kommen keine Diskussionen auf?
Also es gab ja schon auch Diskussionen, aber eher mehr dann über Personalpolitik oder sowas, ne? Über die sich dann schon immer viele beschwert haben. Aber zum Beispiel Sanktionen in Frage zu stellen, das ist eigentlich erst dadurch gekommen, dass ich auch das voll oft dann angestoßen habe, immer in den Kleingruppen, die wir dann haben, das kann man sich so wie Schulklassen vorstellen, da habe ich das dann oftmals angestoßen und das hinterfragt und gesagt, ja hey, die Sanktionen, die sind doch nicht so toll und die führen doch nicht zu dem überhaupt, was gewollt ist, sondern was bedeutet es für die Menschen überhaupt, ja, wenn die einfach mal das, denen das Geld weggenommen wird zum Beispiel, ja. Und was steckt hinter diesem ganzen Zahlensystem und hinter diesem ganzen Leitgedanken von der Bundesagentur für Arbeit selbst? Und da sind dann schon Diskussionen auch entstanden auf jeden Fall, aber mit diesem Flugblatt wollte ich halt nochmal mehr den Protest offensichtlich machen und nicht nur in dieser kleinen Gruppendiskussion verbleiben, sondern noch mal eine größere Wirkung erzeugen.
Und du bist ja damit auch nicht allein, ganz bekannt ist ja die Inge Hannemann, die auch in diese Richtung geht.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Habt ihr da jetzt ein Netzwerk aufgebaut oder seid ihr da jetzt quasi so zu dritt, viert, fünft?
Also so ein ganz offizielles Netzwerk jetzt nicht. Also wir haben auf jeden Fall Kontakt und sind jetzt ja bestimmt 3, 4, 5 und noch mehr. Ja, es gibt ja da ganz viele so aktive gegen diese ganzen Missstände. Hartz 1 bis 4 Gesetze sind das ja im Endeffekt. Ja, und von intern sozusagen sind es vor allem Inge Hannemann und ich jetzt, aber es gibt ja auch viele, die ehemals zum Beispiel beschäftigt sind, die da jetzt aktiv sind oder die jetzt beschäftigt sind und nicht an die Öffentlichkeit sind, aber trotzdem aktiv sind und versuchen da irgendwie ihre Kritik irgendwie zu äußern.
Also kann man zusammengefasst sagen, was die Herangehensweise der Agentur für Arbeit betrifft, die ist unangebracht, nicht zielführend schlecht. Und wie mit den Arbeitssuchenden, sagt man ja so schön, umgegangen wird, ist inakzeptabel.
Na, das kann ich so unterschreiben, ja.
Ja.
Und Einzelfälle bestätigen, also Ausnahmen bestätigen in dem Fall die Regel, ja.
Genau, das, diesen Satz behalten wir die ganze Sendung, glaube ich, im Hinterkopf. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Aber was das jetzt alles konkret bedeutet, mit dem die Arbeitsagentur geht da auf keinem schönen Weg aus deiner Sicht, deine Ansichten und sowas, das besprechen wir jetzt gleich, würde ich sagen. Wir hören jetzt ein Musikstück und dann gibt's Zunder. Hm? Zurück bei der Plattform auf Free FM. Heute mit Marcel Calvas. Marcel Calvas ist gegen die Agentur für Arbeit aufgefasst. Beziehungsweise für manche Dinge, die da ablaufen. Du bist in deiner, in deinem praktischen Teil deines Studiums vor Ort gewesen, warst mit bei Beratungsgesprächen.
Mhm.
Genau. Was hast du da erlebt?
Verschiedenes. Also einmal war ich in der Agentur für Arbeit, also das ganz normale, wenn man Arbeitslosengeld bekommt oder zur Berufsberatung geht. Und da sind wirklich Kollegen dabei, die sind super nett, eigentlich auch die meisten so an sich und mit dem komme ich auch gut persönlich aus. Ich merke halt aber, dass dieses System, in dem sie sich bewegen, es halt wirklich schwer macht, da gut irgendwie die Leute, die irgendwie überhaupt zu unterstützen. Da ist zum Beispiel das bekannte Phänomen, dass Maßnahmen, die werden ja eingekauft von der Agentur für Arbeit. Und wenn dann noch Plätze frei sind und die Maßnahme direkt anfängt, dann heißt es dann, ja gut, wen können wir da jetzt denn noch reinbuchen in die Maßnahme? Und dann wird halt jemand drauf angesprochen, der halt eigentlich nichts damit anfangen kann, eigentlich mit der Maßnahme, damit es halt voll ist. So, ne?
Also
ist
nur so kurz einhaken, ja. Maßnahme bedeutet zum Beispiel einen Kurs für Bewerbungsschreiben.
Genau, ja, das ist so der Klassiker, Bewerbungstraining dann, ja, genau.
Okay, jetzt hat man da quasi, keine Ahnung, 200 Plätze. Ich weiß nicht, in welchem Kontingent da eingekauft wird. Und dann denkt man, oh, ich habe jetzt aber nur 100 Leute und jetzt aber, mal gucken, wen könnte ich noch zur Bewerbung schreiben schicken oder wie?
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen, ja.
Okay.
Also das ist eine Möglichkeit, ja. Und das ist wirklich, läuft öfter ab, sowas, ja, in der Agentur für Arbeit. Im Jobcenter spezifisch, da habe ich auch verschiedene Gespräche gehört und eines, Gott sei Dank die Ausnahme, aber das war wirklich sehr krass halt. da ging es halt darum, dass sich eine Person nicht beworben hat, so wie sozusagen des Jobcenters verlangt hat. Und dann war das sozusagen so ein Anhörungsgespräch, so nennt man das in einem rechtlichen Rahmen. Das muss man halt machen, bevor sozusagen eine Sanktion verhängt werden kann. Und dann ging es darum, dann sozusagen zu hören, ob es einen wichtigen Grund gibt. Und die Vermittlerin, die hat halt wirklich von oben herab auf die Erwerbslose eingeredet und hat ihr vorgehalten, dass sie sich nicht beworben hat und was ihr denn einfällt, und hat das Argument gebracht, dass es halt eben auf Kosten der Steuerzahler ist, dass sie da überhaupt Geld bekommt, also das Hartz IV im Endeffekt, und hat ihr da dann sozusagen wirklich ein schlechtes Gewissen gemacht und wollte dann unbedingt irgendwie einen Grund hören. Und hat dann, aber in dieser Atmosphäre war es ziemlich utopisch überhaupt, dass dann die Erwerbslose sich da überhaupt ernst genommen fühlt, ja, und hat dann zwar schon irgendwie auch mal so ein bisschen was gesagt, dass es mit den Zeiten nicht so ganz passt, aber im Endeffekt hat die Vermittlerin wirklich das so durchgezogen, wie sie sich das ausgedacht hat, und am Ende dann halt eben die Erwerbslose mit Türe noch zugeknallt, ja, verabschiedet und der die Sanktion in die Hand gedrückt, so ungefähr, ja.
Wer ist denn da dabei bei so einem Anhörungsgespräch?
Das läuft normalerweise ab zwischen Vermittlungsfachkraft und halt eben der erwerbslosen Person, also okay, die Hartz IV bekommt oder halt eben im Arbeitslosengeld 1, ja, je nachdem.
Weshalb verhalten sich diese Vermittler so?
Also sie jetzt im speziellen Fall, ich kann es mir so, nur so erklären, dass halt eben der Druck eben von oben kommt zum einen mal, dass halt eben Sanktionen verhängt werden sollen. Das ist auf jeden Fall mal Fakt, weil es gibt ja da auch Vorgaben, wie viele Sanktionen zu verhängen sind. Und zum anderen gibt es da sicherlich auch dieser gesellschaftliche Druck und dieser Hass gewissermaßen, der geschürt wird gegen die Menschen, die Hartz IV zum Beispiel bekommen oder die Arbeitslosengeld bekommen. Da, also jetzt Bild-Zeitung zum Beispiel, die macht das ganz plakativ, ja, der Arbeitslose ist faul dann so ungefähr und stellt
Harry F. aus Mallorca kassiert.
Genau, ja. Und damit wird dann die ganze Gruppe von Arbeitslosen, ja, der Begriff, der passt sowieso auch schon nicht, also eigentlich müssen wir von Erwerbslosen sprechen, die wirft man in den Topf, das sind die Faulen, und denen kann man dann deswegen die Gelder kürzen und mit denen umgehen, wie es dann halt eben passt. Ja.
Aber es gibt ja auch faule Arbeitslose, also wenn wir das die jetzt so betiteln. Hast du solche auch getroffen?
Persönlich jetzt noch nicht direkt. Es ist durchaus möglich, dass es solche wirklich auch gibt, ganz im Einzelfall. Ja, es sind vielleicht einer von 100 oder so, die dann sagen, nee, sie wollen nicht arbeiten. Ja.
Also du hast eher den Eindruck, wir machen jetzt keine Zahl auf, aber sagen wir mal 10, die wirklich sich bemühen, ja, und da raus möchten, und einer, der dann halt querschlägt. Nicht so wie, ja, von der Bild-Zeitung vermittelt, 10, die querschlagen und einer, der raus will.
Ja, so also ungefähr könnte man sagen, ja. Wobei es ja auch schwierig ist, also weil die Jobcenter, die sagen, also die sagen so für sich, okay, wenn der Erwerbslose oder die Erwerbslose unsere Vorgaben erfüllt, dann ist sie auch motiviert, Arbeit zu finden. Wenn die Person jetzt aber gegen diese Vorgaben verstößt, dann schließen sie daraus, dass die Person gar nicht arbeiten will. Das stimmt aber ja nicht. Weil manche, die sagen sich einfach und sehen darin einfach keinen Sinn mehr, mit dieser Behörde zusammenzuarbeiten, weil sie jetzt dann schon, jetzt mal plakativ gesprochen, in der dritten Bewerbungsmaßnahme sind oder so, und sagen, das bringt mir einfach nichts, oder in einem Kurs, der sie halt einfach beruflich gar nicht weiterbringt, weil es auch mit ihrer beruflichen Vergangenheit zum Beispiel nichts zu tun hat. Und da wehren sich dann auch einige Leute zurecht, ja. Und dann darauf zu schließen, dass die dann einfach zu faul sind oder so, das ist halt auch nicht richtig, ja.
Du hast diese Erfahrungen gemacht, bist dann aber zurück, eben wieder studieren, wieder praktische Arbeit. Wenn du damit nicht so konform gehst, ist es nicht inkonsequent, das jetzt weiter durchzuziehen? Ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht beim Arbeitsamt arbeiten.
Nee, also das habe ich nicht vor. Das Studium geht ja jetzt noch bis offiziell Ende August dieses Jahres. Ja, es ist so, also ich meine, ich arbeite ja jetzt gerade nicht für diese Institution. Also ich habe jetzt keine Vermittlungsgespräche oder sonstigen Sachen, wo ich jetzt die Vorgaben erfüllen muss, die sozusagen dann die anderen Vermittlungsfachkräfte auch erfüllen müssen. Sondern ich bin im Studium und schreibe da gerade die Bachelor-Thesis zum Thema Wohnungslosigkeit und kann da halt eben auch nochmal wirklich Impulse setzen und zeigen, wo halt eben die Schwachstellen einfach sind in diesem ganzen Gefüge aus den Gesetzen und den Vorgaben dann der Behörden, ja, was es dann einfach den Betroffenen schwierig macht, überhaupt mit ihrer sowieso schon schwierigen Lage umzugehen.
Ist deine Ansicht jetzt die Armen nicht etwas naiv, nicht ein bisschen gutgläubig?
Na gut, es geht ja um einen gesamtgesellschaftlichen Blick auch, ja. Es gibt ja auf der einen, also es geht ja auch um Verteilungsgerechtigkeit. Auf der einen Seite gibt es wenige, die halt Unmengen an Vermögen haben, ja. Ich glaube, das reichste 1% sozusagen besitzt, glaube ich, knapp 1/4 des gesamten Vermögens hier in Deutschland, ja. Und die unterste Hälfte, die besitzt mal gerade 1% vom Vermögen. Und das ist eine ganz klare Frage der Gerechtigkeit einfach. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es unbedingt naiv ist, zu sagen, das sind die Armen. Also das sind die Leute wirklich, die von dem kapitalistischen System gebraucht werden, um die Löhne zu drücken. Das muss man ja auch mal sehen. Ja? Wenn die Beschäftigten gegen die sozusagen Hartz-IV-Empfänger und die Arbeitslosengeldempfänger aufgehetzt werden, das spielt den Reichen und den Besitzenden sozusagen ja in die Hände, ja? Weil die können dann die Löhne immer weiter drücken und den Niedriglohnsektor noch weiter aufbauen. Wir haben mittlerweile den zweitgrößten Niedriglohnsektor in Europa, also in Deutschland, ja. Mittlerweile ist fast jeder vierte Beschäftigte im Niedriglohnsektor beschäftigt. Das heißt, Stundenlohn von knapp 9 €.
Ja, man kann aber auch als, wenn man zu dieser Gruppe gehört, wenn man wenig verdient, kann man dagegen auch Einspruch erheben. Jetzt auch mit der neuen Gesetzeslage kann man das erst recht, aber es ist ja auch nicht nur dann quasi die Schuld, da es Arbeitslose gibt und dann kann man die anderen drücken, sondern die, die in diesem Beschäftigungsverhältnis sind, können ja auch mal die Hand heben.
Ja, natürlich. Also sowas wie Streiks und sowas sind unglaublich wichtig und die Organisation der Beschäftigten. Mir ist halt nur der Zusammenhang auch wichtig, ja, weil gerade dieser Druck auf die Arbeitslosen, Erwerbslosen, der führt eben dazu, dass dann auch die Beschäftigtenverhältnisse immer prekärer werden und die Beschäftigten an sich auch darunter leiden. Ja, deswegen führt die Argumentation aus meiner Sicht in die Irre, wenn halt gesagt wird, dass halt, also wenn die Beschäftigten sagen, ha ja, die arbeiten ja nicht, die sollen dann auch nicht so viel Geld bekommen. Ja, das führt in die Irre, weil genau das eigentlich deren Beschäftigtenverhältnisse noch verschlimmert.
Da muss man also meiner Meinung nach ja sagen, die Diskussion ist ja wesentlich größer. Es ist ja nicht nur, dass ein Erwerbsloser wenig Geld bekommt, sondern ist auch, dass es arbeitende Leute gibt, die zu wenig verdienen. Und meines Erachtens nach schaut man eben oft auf Leute, die Sozialhilfe oder Hartz IV bekommen, je nachdem, und sagt, die verdienen wenig, aber es schaut keiner in diesen Friseursalon und sagt, hey, die da drin steht, die arbeitet den ganzen Monat und verdient im Endeffekt noch weniger als der nicht arbeitet. Also da muss man ja die Diskussion aber viel weiter aufmachen als nur
auf. Ja, natürlich. Das ist ja im Endeffekt eine Systemfrage in meinen Augen ja auch, ne? Aber ich denke mal nicht, dass keiner auf die schaut, die wenig verdienen. Das glaube ich nicht, weil dann wäre jetzt auch nicht die Mindestlohndiskussion so in Gang gekommen, wie sie in Gang gekommen ist jetzt. Also glaube ich schon, dass das wirklich eine Bedeutung hat und dass da die Gewerkschaften eine große Rolle spielen. Ich glaube halt eher mehr, dass Erwerbslose eher mehr untergehen in der ganzen Sache. Ja, und Klar gibt es welche, die weniger verdienen, als sie im Endeffekt mit Hartz IV bekommen würden. Aber dann ist nicht das, die Lösung sozusagen, Hartz IV runterzuschrauben, sondern da müssen endlich gescheite Löhne her. Die Arbeitgeber, die müssen halt endlich mal was von ihren satten Gewinnen abgeben und na, 12 Euro oder mehr, oder ja, sage ich jetzt mal, 12 Euro Mindestlohn zahlen, das reicht wahrscheinlich noch nicht mal für manche, um überhaupt ihre Existenz zu sichern, wenn man sich die Wohnpreise anguckt etc.
Wenn man dann aber wieder eins weiterschaut, also und ich spreche jetzt nicht von Inhaber von großen Firmen, die hier ihre drei Autos in der Garage haben mindestens, sondern bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Friseursalon. Jemand besitzt einen Friseursalon, hat da Angestellte, bezahlt denen, sagen wir, den Mindestlohn. Jetzt wird es aber hochgesetzt. Heißt wiederum, dass der Inhaber von einem Kleinunternehmen das vielleicht gar nicht zahlen kann mit den ganzen Abgaben, Lohn, mit dem Lohn, und dann entlässt er jemand, der wiederum in die Arbeitslosigkeit dann rutscht.
Ja gut, es geht ja darum, nicht ein Unternehmertum sozusagen jetzt für alle zu fördern, sondern es geht ja darum, dass eigentlich, also im besten Falle, die Betriebe zu verstaatlichen bzw. zu vergesellschaften, so dass einfach ein gemeinsames Produzieren praktiziert wird. Also Beispiel, was es jetzt schon gibt, sind ja Genossenschaften, ja, die mehr oder weniger, es kommt natürlich auf Genossenschaften spezifisch an, darauf setzen, gemeinschaftlich das zu produzieren und dann auch den Umsatz, den sie machen, gleichermaßen oder ja, auf jeden Fall gleicher als bei normalen Firmen zu verteilen. Ja. Und das, finde ich, geht in die richtige Richtung einfach, ja, von der Idee her. Und da geht es dann auch gar nicht darum, ob jetzt der Mindestlohn gezahlt wird oder nicht, sondern es wird einfach fair untereinander aufgeteilt. Und dahin müssen wir kommen.
Würde aber voraussetzen, dass alle Menschen gutmütig, wohlwollend und nicht machtgierig sind.
Ja, die Machtgierigen, die gibt es sicherlich immer, ja. Aber wenn es Einzelne sind, und das sehe ich so, dann wird es in dem System, was auf Gemeinschaft setzt, eher nicht so im Vordergrund stehen. Ne? Also, wenn wir jetzt schon in Ulm hier sind, ne, kann man auf Albert Einstein Bezug nehmen, der hat gesagt, ja, der Mensch ist Alleinwesen und Sozialwesen. Ja? Zum einen willst du natürlich dein Überleben selber sichern, auf der anderen Seite denkst du aber auch in Gemeinschaft. Selbst in dieser Ellenbogengesellschaft heute ist es ja wichtig, Freunde zu haben, Familie und so weiter. Das heißt, je nach System jetzt wird halt entweder das eine oder das andere gefördert. Also in dem jetzigen kapitalistischen System wird es halt sehr stark gefördert, dass du halt das Alleinwesen bist, so ein bisschen mehr, ja, betont. Und du musst halt einen Ellbogen ein bisschen ausfahren, um überhaupt einen Arbeitsplatz zu bekommen, weil es nicht genug für alle gibt, zum Beispiel. So, und in dem alternativen System, da wird es dann betont werden, dass der Mensch ein Gemeinwesen ist. Ja, und deswegen wird es nochmal ganz anders aussehen einfach. Dass es die Alleinwesen gibt, die egoistisch sind und so, das steht außer Frage, aber das muss ja nicht das ganze System zum Kippen bringen.
Ist nicht dieses System, das wir jetzt haben, nicht auch mal ein guter Ansatz gewesen und inzwischen gekippt?
Das glaube ich nicht, weil das System darauf beruht, dass die Kapitalisten eben den Profit immer weiter steigern müssen, um sich gegen die anderen Kapitalisten durchsetzen zu müssen. Wenn sie das nämlich nicht tun, dann gehen sie unter. Und deswegen glaube ich, dass dieses System bereits im Ansatz falsch ist.
Es gibt ja aber auch viele soziale Aspekte. Also ich bin jetzt mit dieser mehr Profit, ist es nicht schon, nachdem es eben gekippt ist? Am Anfang hieß es ja, man erwirtschaftet etwas, damit es allen gut geht.
Ja genau, das ist das Argument, was sehr häufig gemacht wird. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir für die Unternehmen was Gutes tun, damit sie im Endeffekt auch gute Arbeitsplätze geben. Ja, da muss man den globalen Zusammenhang sehen. Also man darf nicht in nationalistische Argumente verfallen, von wegen, ja, dann gehen die an einen anderen Standort oder so. Es geht ja darum, dass ein Teil eben der Leute, die Produktionsmittel hat, also die Maschinen und so weiter. Ja. Und da haben sie halt eben schon eine Machtstruktur aufgebaut, schon von Anfang an gehabt, ja, wo das angefangen hat mit den Produktionsmitteln, also mit der industriellen Revolution vor allem hat es ja angefangen.
Marx, Engels.
Genau, das kam dann alles noch dazu, die ja die Analyse dazu verfasst haben. Und jetzt gibt es natürlich auch neue Stadien und die Frage auch immer, was spielt der Staat für eine Rolle? Ja, wenn wir den Staat sozusagen nicht hätten mit der Sozialpolitik, die es jetzt noch gibt, dann wäre das System wahrscheinlich schon kaputt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also dieses System braucht schon einen Staat, der wenigstens die schlimmsten Folgen sozusagen lindert, damit es nicht komplett zusammenbricht.
Jetzt versuche ich dieses ganze Thema wieder in die Agentur für Arbeit zu packen, was ja heißen würde, die Agentur für Arbeit, laut meiner Sicht, war mal dafür angelegt, wenn Leute ihre Arbeit verlieren, als Vermittlungsstandpunkt zu fungieren und zu helfen, wieder in Arbeit zu finden und bis diese Arbeit gefunden ist, zu beraten über unterstützende Mittel. In der Zwischenzeit ist es gekippt. Die Leute, die Angestellten haben einen gewissen Frust durch Druck von oben, durch, wie du uns gesagt hast, es gibt eine bestimmte Anzahl von Sanktionen, die verhängt werden muss.
Ja.
Von wo auch immer sonst noch Frust. Leute kommen, möchten vermittelt werden, können aber nicht dementsprechend beraten werden, beziehungsweise werden, ich sag's mal, in Anführungsstrichen als Verbrecher angesehen, dass sie überhaupt ohne Arbeit ankommen.
Ja, also sie stehen erstmal unter Generalverdacht. Das ist ja das Schlimme, ja. Also wenn vor allem, also insbesondere im Jobcenter wird es deutlich, wenn die Leute da hinkommen, aber sicherlich auch in Arbeitsagenturen, dann wird erstmal geguckt, naja, ist der denn wirklich oder die bedürftig und tricksen die nicht irgendwo? Und das ist schon von Anfang an so ein Misstrauensverhältnis, ja, was völlig destruktiv ist, vor allem im sozialpolitischen Bereich. Ja. Und was die Rolle von Vermittlung in Arbeit betrifft, muss man ja erstmal auf jeden Fall nochmal, möchte ich betonen, dass es halt eben 6 Millionen Erwerbslose circa gibt und nur circa 1 Million offene Stellen, wenn man mal von den offiziellen Zahlen ausgeht. Also es passt schon mal von vornherein nicht, allen sozusagen eine Arbeitsstelle zu geben, aber die Jobcenter und die Arbeitsagenturen könnten wenigstens für die paar, was sinnvoll ist, im Maßen machen. Was sie allerdings tun, ist, die Leute unter Druck zu setzen. Eben Niedriglohnjobs anzunehmen, prekäre Jobs, also das heißt Leiharbeit, 450-Euro-Jobs oder 1-Euro-Jobs. Ja. Das ist halt eben ein großes Problem. Und diese Vertragsfreiheit, die eigentlich für jeden Menschen vorhanden ist, die wird dadurch völlig untergraben. Weil wenn die Leute sich nicht auf diese Stelle so bewerben, wie es das Jobcenter oder die Arbeitsagentur verlangen, dann kann halt eben eine Geldkürzung kommen. Und das ist wirklich ein großes Problem.
Eben, du prangerst dieses System der Sanktionen an. Darüber diskutieren wir gleich.
Ja.
Wir hören nochmal kurz Musik zum Verschnaufen. Für dich und mich und alle da draußen. Ja. Sind dann gleich zurück bei FreeFM mit der Plattform. Mit Marcel Calvas. Zurück bei der Plattform auf FreeFM, zu Gast ist Marcel Calvas. Auf unserer Website steht so schön, Marcel Calvas gegen das System. Und mit System sind deine Erfahrungen der Agentur für Arbeit, in der Agentur für Arbeit gemeint. Hast du auch auf deinem Blog stehen, den können wir euch auch mal kurz durchgeben. Kritischer Kommilitone. Wenn man das eingibt in der Suchmaschine, findet man es.
Ja, genau.
Eben, und das steht unter anderem drauf, dass du es für schlecht hältst, dass die Agentur für Arbeit Sanktionen verteilt. Also sprich, wenn man Bewerbungsfristen versäumt, sich nicht bewirbt oder sich nicht dem Berater unterwirft, sage ich mal, dann kann es Sanktionen geben. Kannst du mal kurz sagen, was das für Sanktionen sind?
Also es gibt verschiedene Arten und Abstufungen von Sanktionen, also die beziehen sich eigentlich auf den Regelsatz, also Regelsatz ist, sind bei circa 400 Euro, die eigentlich jede Person bekommt. Gut, da gibt es nochmal wieder Abstufungen, aber das wird jetzt zu sehr ins Detail führen. Und dann auch die Wohnkosten halt eben. Und die Sanktionen beziehen sich auf den Regelsatz. Zum einen gibt es eben beim, das nennt sich Meldeversäumnis, das heißt, wenn Personen nicht zum Termin erscheinen, führt es gesetzlich zu einer Minderung um 10% von dem Geld. Ja. Und jedes weitere Nichterscheinen zum Termin immer weitere 10%. Dann gibt es Ablehnung von einer Arbeitsstelle, die man nicht möchte. Oder wenn man irgendwie diese Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses irgendwie verhindert, dann kriegt man eben in der ersten Stufe normalerweise 30% Kürzung, in der zweiten Stufe 60% und in der dritten Stufe alles Geld weg, auch die Wohnkosten weg. Das Krasse ist nochmal bei den unter 25-Jährigen, bei denen wird es viel schneller sanktioniert und viel härter, weil die schon bereits mit dem ersten Verstoß gegen diese Arbeitssuche kriegen die eine Sanktion von 100%. Ja, also das heißt kein Geld mehr. Das ist halt schon richtig krass, wenn man bedenkt vor allem, dass das Geld, was die Menschen bekommen, die Erwerbslosen, dass das sowieso schon das Minimum ist, das ist das Existenzminimum und wird schon so definiert, und davon sagt dann die Behörde oder der Gesetzgeber gibt es vor und die Behörde führt es dann aus, dass dann eben nochmal was weggenommen werden soll, nur weil die Leute nicht so das machen, was die Behörde möchte. Das kann halt nicht sein.
Woher kommen diese krassen Regelsätze?
Dass die so niedrig sind? Oder
nee,
die
Sanktionen, dass zum Beispiel gesagt wird, bei unter 25-Jährigen 100%. Also wer macht das?
Das steht ja im Gesetz so drin, in dem Sozialgesetzbuch 2. Und es wird dann so umgesetzt, ja, wenn es dann zu einer Sanktion kommt. Und die unter 25-Jährigen werden auch häufiger sanktioniert als die über 25-Jährigen.
Gibt es da eine Begründung?
Die Zentrale sieht es so, dazu habe ich auch ein internes Papier veröffentlicht auf meinem Blog, dass die Jugendlichen ja faul seien und dass sie viel fordern würden von der Behörde an sich. Und dass es deswegen legitim sei, auch von den Jugendlichen etwas zu fordern. Genau, alles kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, weil es auch ziemlich hanebüchend war in meinen Augen. Also es ist zum einen mal überhaupt Sanktionen sind schon mal ein No-Go einfach und geht gegen die Rechte der Erwerbslosen. Und dann noch diese Ungleichbehandlung, das ist einfach unerklärlich, finde ich. Ja. Weil ob ich jetzt 25 bin oder 26, wo soll da bitte jetzt der Unterschied liegen, ja, in meiner Motivation? Also, ja.
Du sagst, du bist gegen die Sanktionen, also sind auf jeden Fall heftige Sanktionen, steht außer Frage, muss man gar nicht diskutieren. Nur gehen wir einfach von diesem niedrigen Prozentsatz aus, der sich wirklich nicht bemüht. Also jetzt nicht, dass jemand hier eine Stelle kriegt beim Metzger in der Schlachterei und ist Vegetarier und bewirbt sich deswegen nicht, sondern wirklich jetzt, sagen wir, die Rahmenbedingungen passen. Ja. Weiß ich, aus dem Einzelhandel, Verkäuferstelle. Und bewirbt sich nicht, weil keine Lust oder pff. Wie soll man denn dann vorgehen, außer mit Sanktionen?
Also, keine Sanktion auf jeden Fall, ja, ja, das ist mal das Erste. Und erstmal auf die Leute eingehen, ja, das wäre mal das Wichtige. Und die nicht einfach unter Druck zu setzen und unter diese strukturelle Gewalt im Endeffekt, weil da können sich die Leute auch nicht so äußern, wie es vielleicht notwendig wäre, um überhaupt den Leuten vielleicht auch helfen zu können. Also es gibt halt viele Menschen, die Krankheiten haben zum einen, das wird dann noch häufiger mal gesagt, aber auch dann nicht immer unbedingt, wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist. Oftmals dann auch sowas wie Sucht oder manchmal so Suchtprobleme auch, die dann natürlich dazu führen, dass man nicht unbedingt dann arbeiten kann auch, ja. Wenn es jetzt wirklich welche gibt, die da nicht arbeiten wollen, ja, was wirklich sicherlich der allerwenigste Teil sein wird, dann ist das nicht schlimm. Also ich sehe da nicht das Problem dran, weil es sowieso nicht genug Arbeitsstellen gibt. Also es sind mindestens 5 Millionen Menschen, die keine Arbeit in dem Sinne haben werden. Was machen da 1-2 Leute aus, die dann sowieso nicht arbeiten wollen im klassischen Sinne?
Aber glaubst du, das bleibt dann bei 1-2 Leute, die nicht arbeiten wollen? Also ich sag's ganz ehrlich, ich arbeite relativ gern, aber 5 Tage die Woche finde ich schon viel. Also ich fände 3 viel angebrachter.
Fände ich auch angebracht.
Für mich so persönlich. Ja. Und es gibt bestimmt Leute, die halt einfach morgens schlecht aus dem Bett kommen. Ja. Gibt es halt einfach Frühaufsteher, Spätaufsteher. Und da würden doch nicht nur 1-2 Leute sagen, naja, wenn ich so durchgewunken werde, dann gehe ich halt auch nicht arbeiten.
Also erstmal ist es ja kein durchwinken. Ist, nehmen wir das jetzt mal so als Begriff, ja. Dann würden die Leute endlich mal in ihren Rechten gestärkt werden und dann müssten die Arbeitgeber mal reagieren, anstatt immer nur auf die, halt dann sage ich jetzt mal in Anführungszeichen einzuprügeln, die halt eben entweder Arbeit haben oder keine Arbeit haben. Ja?
Also du meinst... Halt,
man müsste es mal einfach umdrehen.
Also du meinst, keiner geht zur Arbeit und dann kommen bessere Bedingungen bei raus.
Müssen. Weil ansonsten werden dann halt die Betriebe übernommen und die Sache läuft autark ab, ja, oder anders, ja, je nachdem. Aber da müssen sich die Arbeitgeber spätestens dann was einfallen lassen. Aber ich vermute mal, dass es dazu nicht kommt, weil der Arbeitsethos an sich, also dieses gesellschaftliche Denken so, wir müssen arbeiten, wir wollen arbeiten, das ist sehr stark verankert. Ja, vielleicht auch leider so gewissermaßen, ja. Deswegen will der größte Teil, 80-90%, sagen, selbst die Jobcenter leider, ja, wollen wirklich von den Erwerbslosen unbedingt irgendwie arbeiten, ja. Aber ich denke halt generell, dass man dieses Verhältnis einfach mal umdrehen müsste, dass man die Arbeitgeber mal mehr in die Verantwortung nimmt und nicht immer nur einseitig wirklich auf die Arbeiterinnen und die Erwerbslosen halt runtertritt. Ja.
Aber zurück nochmal in die Agentur für Arbeit. Aber es kann doch nicht die Lösung der Dinge dann zu sein, okay, die halt nicht arbeiten möchten, das akzeptieren wir einfach so. Also ich möchte es gerne in 2 Hälften splitten. Das eine ist ja, was du sagst, ist das eigentliche Problem, wie mit einem Erwerbslosen umgegangen wird oder wie der angesehen wird. Mhm. Das ist ja das eine. Und dann werden da willkürlich Sanktionen verhängt.
Ja.
So je nach Alter und nach Laune des Beraters.
Das kommt
ungefähr
dazu, ja.
Das ist ja das eine. Ja. Und das andere ist quasi das Praktische, dieses... Ja, wenn jemand arbeiten gehen will, okay, und wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Und wer finanziert den dann?
Das muss die Gesellschaft dann tragen, weil das ist ja dann die Frage, warum will derjenige nicht arbeiten? Das sollten wir uns dann dahinter fragen.
Weil der gern bis 11 Uhr schläft.
Ja, dann muss es Möglichkeiten geben, für den wir dann eine späte Schicht machen kann.
Ja,
oder
aber in der späten Schicht, da laufen die ganzen tollen Sendungen auf den tollen privaten Sendern. Da läuft alles. Da kann er auch nicht arbeiten gehen, da muss er Fernsehen schauen.
Ja.
Und in der Nacht muss er auch schlafen.
Ja.
Oder in die Disco.
Ja gut, das ist jetzt ein bisschen das
ist jetzt ein Extrem.
Bild, ja.
Aber man kann es ja auch nicht einfach durchwinken. Also ich habe da jetzt im Hinterkopf, also diese Sanktionen klingen wirklich schlimm.
Ja.
Und ich finde das auch nicht okay, wenn ich hier mal Meinung beziehen darf.
Ja.
Aber was wäre denn mit einem, in Anführungsstrichen, Belohnungssystem oder ein unterstützendes System, dass man sagt, okay, der arbeiten geht, der bekommt noch was obendrauf. Also der nicht arbeiten gehen möchte. Wir nehmen jetzt alle raus, die an psychischen, körperlichen Krankheiten leiden. Wie wäre es denn mit so einem System? Wäre das ein besseres System?
Ja, es wäre auf jeden Fall schon mal besser. Also ich habe mir da auch mal drüber Gedanken gemacht, aber es wäre immer noch dieses Machtgefälle. Mhm. Weil dann ja immer noch die Behörde sozusagen, ja, Jobcenter oder Arbeitsagentur, vorgeben kann, okay, hey, das, was du jetzt machst, ist gut oder das, was du jetzt machst, ist schlecht. Allein da stellt sich ja schon die philosophische Frage, inwiefern es in Ordnung ist. Die sozusagen wirklich nicht arbeiten wollen, da ist eben die Kunst sozusagen oder in den Beratungsgespräch, also was meiner Meinung nach auch freiwillig sein sollte, da kann es ja dann zum Austausch kommen. ja, und dann kann ja darüber geredet werden, ja, wie stellen Sie sich denn Ihr Leben vor und so weiter, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, deswegen viel mehr mit der Motivation der Leute arbeiten, weil ich glaube nicht, dass es die Menschen erfüllt, wenn sie den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, und das denke ich mal, sehen sie auch eigentlich selber so. Ja, aber in den jetzigen Verhältnissen ist es leider, müssen sie das teilweise machen, um sich mit der Situation irgendwie zurechtzukommen. Ja.
Also du siehst eine große Schwachstelle in der Beratung selbst.
Das auch, ja, allein weil es ein Zwangskontext ist. Also es ist sehr wichtig, dass eine Beratung freiwillig ist. Wenn ich zu einem Termin schon erscheinen muss und wenn ich nicht hinkomme, irgendeine Geldkürzung bekomme, dann gehe ich natürlich schon mit der Haltung des Unterdrückten sozusagen dahin, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Und da gibt es keine wirkliche, also es ist sehr schwierig, irgendwie überhaupt eine gute Beratung hinzukriegen. Wenn nicht sogar unmöglich, würde ich sagen, ja. Deswegen ist es sehr wichtig, überhaupt eine freiwillige Beratung zu machen. Und dann können wir wirklich feststellen, was diese Jobcenter und die Arbeitsagenturen leisten und was es überhaupt bringt, qualitativ. Weil dann sieht man wirklich, okay, nur so und so viele gehen hin, ja, vielleicht ist das Angebot nicht so sinnvoll, dann müssen wir uns was überlegen, was für die Leute sinnvoll ist. Das wäre Qualitätssicherung in meinen Augen.
Wenn es freiwillig wäre, denkst du nicht, dass zum einen die Leute, die jetzt ja, einfach keine Lust darauf haben oder da nicht hingehen würden, und Leute, die, sag ich mal, sehr qualifiziert sind, würden auch nicht hingehen, weil sie sagen, da kann man mir nicht helfen.
Ja, dann ist es doch okay. Die dann.
Organspende ist auch freiwillig. Sieht man ja, was da rauskommt.
Ja. Das ist ja aber auch gut so, weil das ja eine Sache ist, die in den Körper eingreift. Und jeder Mensch sollte frei über seinen Körper entscheiden dürfen. Natürlich gibt es auch Grenzen irgendwo, klar, das ist nochmal eine andere Diskussion, ja. Aber so sollte auch jeder entscheiden dürfen, ob er sozusagen eine Mindestsicherung in Anspruch nimmt, die sozusagen ja nur eine Existenzsicherung ist, ja. Oder eben, ob er dann sich ausbeuten lässt, ja, jetzt mal marxistisch gesprochen, und vielleicht dann dadurch mehr Geld hat. Das sollte jedem seine Entscheidung sein. Und da sollte nicht irgendeine Behörde reinfuschen, meiner Meinung nach. Ja. Vor allem nicht so einseitig, ja.
Wir hören uns doch mal ein kurzes Musikstück an und sind dann nochmal für ganz kurze 5 Minuten zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zurück bei der Plattform mit Marcel Calvas. Marcel, ich fasse das nochmal zusammen. Du korrigierst mich bitte, wenn ich einen Fehler mache. Du machst dieses duale Studium. Sag mir nochmal, wie es sich schimpft.
Arbeitsmarktmanagement.
Arbeitsmarktmanagement, genau. Beinhaltet Studium in Mannheim und praktischen Teil hat dich erwischt hier Arbeitsagentur in Ulm.
Genau, ja.
Dort warst du, hast du schon erzählt, hast ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, wie mit Leuten umgegangen wird, mit Erwerbslosen oder wie das auch intern läuft. Hast daraufhin gesagt, nein, ich bin nicht ruhig und nein, ich diskutiere das nicht nur mit meinen Kommilitonen, ich möchte, dass das publik wird. Hast diesen Blog, wir geben ihn nochmal durch, kritischer Kommilitone, hast Flugblätter verteilt, auf denen stand
Aufruf zum Widerstand oder zum Protest, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, ja. Ich habe noch einen zweiten auch noch gemacht, aber da ging es halt eben darum, wirklich zum Protest aufzurufen und den anderen Studierenden zu zeigen, hey komm, das ist es wert, dafür zu protestieren, ja.
Bist aber weiterhin bei der Agentur für Arbeit auch angetrabt zum Arbeiten.
Genau, ja, so kann man es sehen. Wobei das ja nicht klassisch gerade Arbeiten ist, sondern genau, ja. Aber ich bin offiziell im Arbeitsverhältnis gerade, ja.
Hast dann aufgrund dieser Aktionen Abmahnungen erhalten?
Genau, ja, 2 an der Zahl jetzt. Die kamen im November. Also das eine war direkt nach der ersten Flugblattaktion in der Hochschule. Genau, also da wurde dann unter anderem geschrieben, ja, Beleidigung vom Arbeitgeber und halt eben Verletzung auch der Loyalitätspflicht. Ja. Und dann kam eben noch eine zweite, eben genau mit derselben Begründung, Ende November dann, ja.
Aber das sind ja schon Internas, die du da nach außen trägst.
Ja, natürlich auch, ja.
Also ich breche das mal runter. Das ist wie jemand, der bei Cola arbeitet, bei Coca-Cola und immer seine Pepsi mit an den Arbeitsplatz nimmt.
Ja, so ähnlich darf man sich das vorstellen, ja.
Kannst du das nachvollziehen, dass sie dich abgemahnt haben?
Ja, also klar, das ist natürlich die Logik erstmal von diesem Arbeitgeber, hey, da ist jemand, der widerspricht uns und dann noch in der Öffentlichkeit, das ist ja krass und das geht gar nicht und das müssen wir jetzt irgendwie hier bestrafen, sanktionieren, abmahnen. Ja. Und deswegen haben sie das gemacht, ja. Haben sie auch schon bei Inge Hannemann, haben sie auch sie ist sogar schon freigestellt, ja, deswegen, genau.
Wie geht's jetzt bei dir weiter? Weißt du da schon was? Weil die, also ich sag mal so, die Klappe halten aus Sicht der Agentur für Arbeit wirst du ja nicht.
Nö, ganz sicher nicht. Also ich habe mich für den Weg entschieden, bewusst entschieden, weil ich einfach sag, für mich ist das Gewissen wichtig. Und ich schalte es nicht aus, auch nicht, wenn das der Arbeitgeber sagt oder wenn das irgendeine Loyalitätspflicht vorschreibt. Weil das Gewissen ist einfach das, es ist einfach eins der wichtigsten Sachen überhaupt, ja.
Wenn du aber an deine Zukunft denkst, jetzt beruflich gesehen, wäre es dann nicht schlau, die Stelle zu wechseln?
Ja, also ich werde da nicht arbeiten, ja. Also
innerhalb des Studiums, du musst ja jetzt da weiter hingehen.
Ja, jetzt gerade gehe ich ja da nicht hin, sondern schreibe eine Bachelor-Thesis, ne, von dem her ist es ja nochmal eine andere Geschichte sozusagen, ja, und wenn ich dann nochmal wieder in eine Theoriephase kommen sollte, dann kann ich das vielleicht auch nutzen für weitere Protestaktionen. Von dem her sehe ich jetzt noch nicht mich dazu gezwungen, irgendwie einen Studiengang zu wechseln, weil ich dann auch den ganzen Wind aus diesem Protest herausnehmen würde gewissermaßen. Deswegen versuche ich jetzt halt, solange ich noch in diesem Studium bin, das zu nutzen und wenn ich dann halt nicht mehr in dem Studium bin, dann halt außerhalb weiterzumachen, ja, und Druck zu machen, weil die werden mich ja auch nicht los direkt, weil ich ja dann Arbeitslosengeld beantrage. Das ist ja dann das Lustige bei meinem Arbeitgeber. Ja.
Stimmt. Ja. Du, wir sind schon durch. Hast du noch irgendwie letzte Worte oder irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Also mir ist sehr wichtig, dass sich die verschiedenen Gruppen zusammentun, also ob es Erwerbslose sind und, oder Beschäftigte, und sich als gemeinsame Gruppe verstehen, ja, weil es halt eben, es geht um Verteilungsgerechtigkeit in der gesamten Diskussion eigentlich und darum, dass halt endlich mal diese krasse Ungleichheiten endlich mal wieder zurückgesetzt werden, ja. Und natürlich plädiere ich am besten für die Revolution, aber es wäre schon mal was, wenn wenigstens ein bisschen was von oben nach unten verteilt werden würde. Ja.
Dann vielen Dank fürs Kommen.
Ja,
viel Erfolg.
Danke.
Das war die Plattform auf FreeFM. Zu Gast war Marcel Calvas. Die Sendung gibt es übrigens auch zum Nachhören auf freefm.de. Mein Name ist Carmen Santiago und ich hoffe, ich werde heute nicht mehr gesteinigt.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.